Kapitel 2. Manchester. 10. Juni 1402, NGZ. Im flackernden Licht lag der Wartungsschacht wie eine unterirdische Gebirgslandschaft vor ihnen. Perry Roden kroch auf allen Vieren über eine abgelöste Wandverkleidung hinweg, hielt sich an einem bloßgelegten Leitungsstrang fest und schrammte an geschwärzten Wänden vorbei. Der Ruß blieb in seinen dunkelblonden Haaren und am Schulterteil seiner Bordkombination kleben. Er hustete. Die Luft roch beißend, nach Ozon und verbranntem Kunststoff. Kerlon der Urbana Schol kroch dicht vor ihm. Wie ein Besessener räumte der Akonide Trümmer beiseite, arbeitete sich Meter um Meter den Schacht hinab. Vor einem herabgestürzten Metallträger machte Kerlon Halt. Er umfasste das Teil mit beiden Armen und versuchte es anzuheben. Seine Oberarmmuskeln spannten sich sichtbar unter der schlichten Kleidung, doch der Träger bewegte sich kein Stück. Er ließ los und versetzte dem Träger einen Faustschlag, bevor er sich keuchend auf den Rücken drehte. Durch die gespreizten Knie blickte er Roden an. Seine Stirn und seine Wangen waren von Rußteilen, Schweiß und Tränen verschmiert.
»Gibt es noch einen anderen Weg zum Schutzschirmgenerator? Ich fürchte, dieser hier ist eine Sackgasse!«
Kerlon musste schreien, um den Lärm der Maschinenanlagen zu übertönen. Der Dalian-Meiler, welcher die Manchester mit Energie versorgte, befand sich direkt unter ihnen, nur durch einige Zentimeter Metall von ihnen getrennt. Roden schloss zu dem Akoniden auf. Er stützte sich auf die Ellenbogen und gönnte sich eine Atempause. Die gebückte Körperhaltung war ungewohnt und auf die Dauer anstrengend. Dieser Schacht war nicht für Menschen konzipiert, diente eigentlich den Wartungsrobotern als Zugang. Doch die Roboter waren ausgefallen und damit auch die Autoreparatur. Sie würden selbst Hand anlegen müssen.
»Die Manchester hat das Gefecht, aus dem wir dich gerettet haben, eher schlecht überstanden«, verkündete Roden. »Wie du weißt, sieht es überall im Schiffsrumpf ähnlich aus, und dies ist der günstigste Zugang zum Schutzschirmgenerator.«
Für einen Moment überlegte Roden, Gucci zu Hilfe zu rufen. Der Mausbiber hätte sie mit einer Teleportation sofort ans Ziel bringen können. Doch die telepathische Sondierung Sahiras, wegen der er in der Zentrale zurückgeblieben war, hatte ebenso Priorität wie die Instandsetzung des Schiffes. Der Terraner schob Kerlons Knie aus dem Weg und zwängte sich neben ihn. Dicht an dicht lagen sie nebeneinander. Die Schachtwandung presste sich kalt gegen Rodens Rücken. Ihre Oberkörper berührten einander. Kerlons fingerlanges Haar war in Unordnung, stand in alle Richtungen und stach Roden ins Gesicht. Aus der Nähe sah der Terraner platinblonden Flaum, der Kerlons breites Kinn umspielte.
»Zu zweit!«
Roden umklammerte den Träger. Nach drei vergeblichen Versuchen gelang es ihnen, ihn so weit anzuheben, dass Roden einen Teil der Wandverkleidung lösen und als Stütze darunter schieben konnte. Vorsichtig ließen die beiden Männer los. Die Terkonitplatte knirschte beunruhigend, doch sie hielt. Roden legte sich auf den Bauch und schob sich unter dem Träger hindurch. Dann drehte er sich um und streckte Kerlon die Hand entgegen. Nach kurzem Zögern griff dieser zu und ließ sich von Roden auf die andere Seite helfen. Vor ihnen lag der Schacht nun frei von Hindernissen. Nach wenigen Metern mündete er auf Bodenhöhe in einen Saal. Auch hier flackerte die Beleuchtung und warf harte Schlaglichter auf eine Reihe von Aggregatblöcken, die nebeneinander aufgereiht standen. Roden kam auf die Beine und machte einen Schritt über einen defekten Reparaturrobot hinweg, der bewegungslos am Boden lag. Zielstrebig hielt er auf ein kesselförmiges Aggregat zu, das an armdicken Verstrebungen an der Saaldecke verankert war. In Augenhöhe prangten verschlungene Lettern auf der Oberfläche, das Firmenemblem der Riebsamwerft auf Luna, in welcher die Raumjacht erbaut worden war. Roden schlug mit der flachen Hand dagegen, lauschte dem hohlen Echo und winkte Kerlon zu sich, der soeben aus dem Schacht gekrochen kam.
»Hier, der Generator!«
Kerlon kniete sich vor das Gerät. Er untersuchte ein Datendisplay auf der Vorderseite. Darauf befanden sich Dutzende Anzeigen und Leistungskurven. Der Akonide studierte jede einzelne von ihnen, indem er sie mit dem Finger entlang wanderte, als würde er ein Buch lesen. Nach einer Weile blickte er zufrieden auf.
»Es sieht gut aus«, sagte er. »Setzen wir das Ding in Gang, bevor die Atlantis in dieses Sonnensystem zurückkehrt und erneut Jagd auf uns macht.«
Roden kauerte sich neben ihn. Zwar konnte er mit den Angaben auf dem Display durchaus etwas anfangen, aber das hieß nicht, dass er den Generator auch reparieren konnte. HÜ-Schirme basierten auf fünfdimensionaler Technologie, und selbst seine rund 3000 Jahre Lebenserfahrung machten ihn nicht zu einem Fachmann dafür. Auch ein biologisch Unsterblicher wie er musste Expertenwissen oft einfach den Experten überlassen. Er tippte gegen ein rotes Warnlicht am oberen Displayrand.
Ohne die Autoreparaturroutinen?
Ich wüsste nicht wie. Zudem weist dieses Aggregat eine stark herstellerspezifische Bauweise auf, mit der ich nicht vertraut bin.
Die Grundlagen sind trotzdem dieselben,
widersprach Kerlon und zog an einem Handgriff links des Displays. Das quadratische Frontteil mit dem Riebsam-Emblem löste sich vom Generator. Kerlon nahm die Deckplatte ab und stellte sie neben Roden auf den Boden. Dahinter kam eine Kammer mit einer Reihe positronischer Platinen und Bauteile zum Vorschein. Durch den hinteren Teil der Kammer führte eine Hochspannungsleitung, deren Thermoplastisolierung zerschmolzen war. Die umgebenden Bauelemente waren geschwärzt, Spuren einer Überladungsexplosion. Einer der Volltreffer, den sie sich während des Gefechts mit der Atlantis eingefangen hatten, musste den HÜ-Schirm zur Gänze überlastet haben. Seither war die Anlage ausgefallen. Vorsichtig fasste Kerlon in die Kammer, bemüht, nicht die Starkstromleitung zu berühren. Er tippte prüfend gegen ein kegelförmiges Positronikbauteil.
Durchgebrannt.
Eine Weile sah Roden schweigend zu. Er rieb sich die Narbe auf dem Nasenflügel.
»Du denkst also wirklich, dass die Atlantis noch immer hinter uns her ist?«
versuchte er, ein Gespräch aufzubauen.
»Der Kommandant muss dich für tot halten.
Sicher hat man die Explosion deiner Raumlinse registriert.
Niemand kann wissen, dass Gucki dich in letzter Sekunde per Teleportation gerettet hat.«
»Zweifelsohne.«
Auf einmal sah Kerlon müde aus. Er lehnte den Kopf gegen den Generator. Seine Stirn ruhte an der Kante der Öffnung. Das Weißlicht aus dem Inneren verlieh seinen aristokratischen Zügen etwas Herbes.
»Ich kenne meinen Bruder. Er wird kein Risiko eingehen und beenden, was er angefangen hat. Nicht eher aufgeben, bis er mich tot sieht.«
Er drehte den Kopf, sah Roden in die Augen.
»Schauen wir zu, dass deine kleine Raumjacht einsatzbereit ist, bevor er zurückkommt.